Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Lisa Kohlhaas. Sie hat einen ganz besonderen Job, denn sie ist Mutter und Tagesmutter, Doppelmutter sozusagen. Und wir sprechen heute darüber. Und ich bin sehr gespannt, was wir alles über Sie erfahren. Erstmal schön, dass wir uns heute treffen können.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Lisa, erklär mal ganz, ganz kurz so grob Tagesmutter. Was bedeutet das?
Ja, Tagesmutter, Tagesvater bezeichnet eigentlich so die Berufsgruppe, die sich mit der Betreuung von Kindern, insbesondere Kleinstkindern, beschäftigt. Also Kinder im U3-Bereich und da dann eine Betreuungsform zu schaffen, wo die Kinder in kleinen Gruppen betreut werden.
Machst du das bei dir zu Hause?
Ich mache das zu Hause bei mir in meinen eigenen Räumlichkeiten, habe da einen großen Spielbereich im Wohn-Ess-Bereich für die Tageskinder eingerichtet und einen separaten Schlafraum und kann mich sehr glücklich schätzen, dass wir auch einen großen Garten haben mit einem eigenen Außenbereich, der auch für die Tageskinder da ist.
Wie ist das grundsätzlich für dich? War das immer schon dein Berufswunsch? Hat sich das, also war das so eine gerade Entwicklung oder hat sich das zwischenzeitlich irgendwie ergeben? Wie kamst du dazu?
Also ich hatte das auf keinen Fall von Anfang an auf der Agenda. Mhm. Und es kam eigentlich durch die Geburt meiner ersten Tochter, wo ich selber Mutter geworden bin und mich irgendwann mit dem Thema Kinderbetreuung auseinandergesetzt habe und einfach geschaut habe, was gibt's denn da. Mir war zu dem Zeitpunkt hauptsächlich die Kita bekannt und habe mich immer mehr damit auseinandergesetzt und geguckt. Und dann kam ich auch auf den Zweig Tagesmutter und habe dann auch so festgestellt, auch wie schön und was man da alles machen kann und wie das möglich ist. Und eigentlich würde ich auch gerne so einen schönen, heimeligen Ort für so kleine Kinder schaffen, wo die gut betreut sind.
Wie alt war deine Tochter, als du gestartet hast? Also mich interessieren gleich noch auch, wie war das dann von der Idee bis man das wird? Ist wahrscheinlich auch nicht jetzt nicht in einer Woche so geregelt. Aber wie alt war dein eigenes Kind, als du gestartet bist?
Also meine Tochter war dann da schon älter. In der Zwischenzeit ist auch mein zweites Kind geboren. Und ich habe dann die Elternzeit meines zweiten Kindes genutzt. Also meine Tochter war dann 5 und mein Sohn 1, als ich mit der Qualifizierung beim Diakoniewerk gestartet habe.
Das heißt, dann hattest du deinen Sohn, war dann noch mit bei dir auch in der Betreuung? Warst du dann für den Mama und Tagesmutter sozusagen?
Also die Qualifizierung gestaltet sich ja mittlerweile so, dass ein Jahr tätigkeitsvorbereitend dieser Qualifizierungskurs abläuft. Und da habe ich ihn natürlich nicht mit hingenommen. Also war er dann 2, als ich dann in die Tätigkeit gestartet bin. Und da habe ich ihn dann auch erstmal mit betreut. Habe aber zunächst in einer Großtagespflege angefangen. Mhm. Also bin in eine bestehende Tagespflege mit eingestiegen. Da haben wir dann zusammen 9 Kinder betreut. Und eins davon war dann mein Sohn Pepe.
Jetzt denke ich mir, oder wenn ich dran zurückdenke, ich habe auch 2 Kinder und man hört ja immer so nach dem ersten Kind, viele sagen dann so, ja, 2 eins ist keins und bei 2 ist doppelte so viel Arbeit, worauf ich hinaus will. Ich hätte mir persönlich nicht vorstellen können, dann noch andere Kinder da zusätzlich dann zu übernehmen und einfach mich um die zu kümmern. Warum hattest du aber den Wunsch und auch gefühlt so die extra Energie, das mache ich, das möchte ich gerne machen?
Ich glaube einfach, dass für mich da so ein gewisses Bedürfnis hinterstand, die Arbeit machen zu wollen. Mhm. Und ganz oft kam auch durch das Umfeld irgendwie, boah, so viele Kinder und alle so klein und wie macht man das denn? Aber so einen Gedanken hatte ich tatsächlich nie. Mhm. Also ich habe nicht die Angst gehabt, oh Gott, und das ist so viel, und sondern war da recht positiv und unvoreingenommen und habe es auf mich zukommen lassen.
Ich sage Hut ab, weil ich weiß noch, und das ist, glaube ich, bei jedem Eltern, bei jedem frisch gebackenen Eltern ist das ja so, es gibt ja so den Moment, also man kommt in dieses komplett neue Leben, in dieses neue Universum und das Thema Schlaf ist ja was so super Zentrales, ne? Auch so dann, wenn die Babys klein sind und dann ganz oft schlafen, aber irgendwann will man gerne ein Muster haben und dann möchte man gerne, ach, wäre ja schön, wenn das immer irgendwie so um die Mittagszeit wäre. Und ich weiß noch, wie war das denn bei mir? Als ich weiß noch, dass ich mich auch immer innerlich so total gefreut habe, wenn das zum Beispiel bei meinen Eltern geklappt hat. Oder dann auch in der Kita, wo meine Kinder dann auch in der U3-Gruppe waren. Wenn ich war. Und ich hab mir das so zu Herzen. Ich dachte, Mist, heute müssen die das erste Mal da schlafen. Kriegen die das hin? Schaffen die das? Und das haben die natürlich geschafft. Aber wenn ich jetzt denke, ich müsste das, also ich wäre jetzt verantwortlich für den Mittagsschlaf von noch anderen kleinen Kindern, ich habe eine Woche vorher nicht schlafen, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte. Erklär mal, das würde mich total interessieren. Wie machst du das? Wie bringst du andere Kinder zum Schlafen?
Also die wichtigste Basis ist natürlich dafür, das Vertrauensverhältnis zu den Eltern und zu dem Kind und eine Bindung aufzubauen. Das passiert schon in der Phase, also in der Zeit der Eingewöhnung. Und da wird das ganz langsam aufgebaut. Und da ist nicht der Mittagsschlaf das, was irgendwie als erstes ansteht, sondern was, wo man sich nähert, wo das Kind auch schon eine gewisse Geborgenheit empfindet. Und auch da, es gibt nicht das eine Rezept. Die Kinder sind ganz, ganz unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und Gewohnheiten, die sie mitbringen. Und dann geht es eigentlich darum, das zu sehen, zu erkennen und zu gucken, wie vereinbare ich das? Wie können die Bedürfnisse der verschiedenen Kinder oder auch unterschiedliche Schlafenszeiten, wie bringe ich das in meinen Alltag unter? Und dann es entsteht, also es ist ein Prozess und es entsteht und nach entwickelt sich ein Rhythmus, manchmal für einzelne Kinder und irgendwann aber auch zu dieser Gruppe, dass es dann eine gemeinsame Schlafenszeit gibt. Wenn die Kinder sehr, sehr klein sind, schlafen die auch oft mal zweimal am Tag.
Ja, aber dann so wissen sie dann, keine Ahnung, ist das dann ein spezieller Raum, wo dann alle liegen können oder wie machst du das? Also sag das mal wirklich so detailliert, weil für mich ist das so, als würdest du mir 10 Bälle geben, ich soll die jetzt gleichzeitig jonglieren, kann ich gar nicht. Wie machst du das praktisch? Ganz einfach. Also sag mal so ein Beispiel.
Also wenn ich jetzt davon spreche, dass die Gruppe eingewöhnt ist und die Kinder auch schon eine Weile kommen, setze sehr viel Wert auf Rituale und feste Abläufe, gerade bei so sensibleren Situationen wie die Schlafenssituation. Ich gucke, dass das sehr ruhig gestaltet ist. Nach dem Mittagessen geht es zum Schlafen und dann sammeln wir uns nach dem Mittagessen und gehen gemeinsam in den Schlafraum. Den habe ich vorbereitet, der ist etwas abgedunkelt, es liegen Sitzkissen im Kreis, eine kleine LED-Kerze steht bereit. Und dann machen wir ein Ritual, das finde ich sehr, sehr schön, das Goldtröpfchen. Das Goldtröpfchen ist ein Lavendelöl. Lavendelöl wirkt ja entspannend und beruhigend, schlaffördernd. Dann bekommt jedes Kind im Kreis sitzend dieses Goldtröpfchen in die Hand. Dann wird ein kleines Lied dazu gesungen, was auch nicht lang ist, es ist recht kurz. Jedes Kind wird nochmal einzeln berührt. Und dann stehen die schon selbstständig auf und schlüpfen in ihre Bettchen. Da sage ich dann auch nochmal jedem Kind schlaf gut. Und dann bekommt jeder auch so sein Ding. Also ein paar Kinder haben noch eine Flasche zum Einschlafen oder den Schnuller, ein Kuscheltuch. Das bekommen die dann da alles. Und dann setze ich mich noch ganz ruhig dazu. Und dann dauert es tatsächlich auch wenige Minuten, bis die eingeschlafen sind.
Du bist Superwoman für mich. Das ist doch der Knaller. Mehrere Kinder, dann schlafen die auch. Und ich merke das ja zum Beispiel auch, also diese Rituale, die sind unterschiedlich. Meine Kinder haben das zum Beispiel auch ganz anders. Oder wir hatten jetzt am Wochenende, hatten wir Besuch, also Übernachtungsbesuch von meiner älteren Tochter. Also da waren jetzt 2 10-jährige Mädels. Und das die Freundin, die möchte immer noch ein Hörspiel hören beim Einschlafen. Und meine Tochter halt nicht. Die hat dann so, oh, ne, komm, dann nimm mir die Kopfhörer und hör das. Und ich habe die Tonibox von meiner kleinen Tochter dann ihr gegeben und so. Aber sie hatte zum Beispiel immer noch dieses Ritual. Und ich mein Gott, wie oft bin ich dann immer noch manchmal, wenn es nicht gut läuft, liege ich daneben und das Kind wälzt sich und erzählt mir noch was und schläft. Ich glaube, ich habe Sachen falsch gemacht. Ich hätte auch das Goldtröpfchen nochmal schon mal einführen sollen früher. Aber mega, also dass das so klappt, finde ich absolut beeindruckend. Und beruhigend für die Eltern zu wissen auch.
Ja, total. Das ist mit eine Sorge, die eigentlich immer irgendwie kommt. Oder eine Frage, wir machen uns Gedanken, wie kann das mit dem Schlafen klappen? Da kann ich die Eltern eigentlich ziemlich schnell beruhigen. Und also Kinder schreiben sich einfach ganz intensive Skripte. über Abläufe. Das gibt enorm Sicherheit. Mhm. Und das ist halt auch so ein zentraler Punkt, gerade zum Beispiel beim Schlafen. Und nicht zu vergessen ist Zuhause, Betreuung ist Betreuung. Und da schreiben die sich neue Skripte. Mhm. Und da gebe ich natürlich dann die Anleitung zu oder den Anreiz, wie jetzt mit dem Goldtröpfchen. Es ist immer der gleiche Ablauf. Mhm. Es wird alles gleich gemacht. Und so verfestigen die Kinder die Abläufe und bringt die zur Ruhe. Und die wissen ganz genau, jetzt passiert dies, dann legen wir uns hin.
Mega.
Ja.
Was sind noch so besondere Sachen? Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht Ernährung oder so. Also kochst du dann für die Kinder oder bringen die Eltern Brei oder irgendwas Fertiges selbst gemacht mit? Oder wie ist das zum Beispiel?
Also ich mache das Essen selber, also Frühstück, Mittagessen und auch nochmal einen kleinen Snack nach dem Schlafen. Mhm. Und das Frühstück wird frisch gemacht, das variiert mal mit Brot mit Aufschnitt oder auch ein Müsli oder ein Porridge. Mhm. Also das kann ganz bunt gemischt sein. Und das Mittagessen koche ich immer frisch selbst, genau.
Gibt es da Wünsche oder mischen sich in Anführungsstrichen auch vielleicht ein bisschen unangenehm manchmal die Eltern ein und sagen, ah ja, ich möchte das gerne so haben und so, oder ist das einfach so, du sagst, ich biete das an und das ist dann so? Also
es kann immer sein, dass Wünsche kommen oder Anregungen oder gerade wenn die Kinder neu zur Betreuung kommen und noch sehr klein sind, ist das sehr individuell, vielleicht auch was die Kinder essen. Und da gucke ich schon, dass ich da ein Stück weit drauf eingehen kann, mache aber trotzdem das Essen, wie ich das gewohnt bin, was mir wichtig ist, gute Lebensmittel zu verwenden und anzubieten. Und Eltern sind auch immer mal wieder überrascht, was die Kinder dann in der Tagespflege essen und zu Hause nicht.
Ja, woran glaubst du, liegt das? Also sehen die dann einfach, dass die anderen das auch mal probieren? Warum ist das dann so ein Unterschied?
Also ich weiß es nicht. Man kann vermuten, ob es vielleicht an so der Dynamik der Gruppe liegt. Mhm. Das Beobachten, nachmachen, mitmachen, einfach mal ausprobieren. Also die Kinder dürfen bei mir auch auf jeden Fall mit den Händen essen. Mhm. Und durch dieses Erleben passiert es dann auch einfach mal, dass sie was probieren und dann vielleicht merken, ach, schmeckt ja. Oder vielleicht ist es minimal anders zubereitet. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, dein Sohn war auch eine Zeit lang mit dir, also in der Situation, dass du nicht nur Mama bist, sondern auch Tagesmutter. Also bei der Arbeit war der dabei, kann man ja sagen. Ne? Mhm. Wie hast du das hingekriegt? Also ich erinnere mich noch bei uns in unserer Kita, da war auch eine Erzieherin, die hatte ihre Tochter in der größeren Gruppe und sie selbst war in der U3-Gruppe und sie ist immer selber zur Kita gelaufen, also zu ihrer Arbeit, und die Tochter wurde dann vom Vater gebracht. Das waren so komplett getrennt und ich fand das immer so krass, oh Mann, dass das auch das Kind irgendwie das so und dann nicht das Bedürfnis hat, da jetzt immer bei der Mama zu sein. Also wie kriegt man das zum Beispiel hin? Jetzt ist es natürlich gut, das ist also auch noch ein Arbeitsbereich, da stören jetzt in Anführungsstrichen Kinder auch nicht, aber trotzdem, du musst ja deine Sachen da hinkriegen. Und wie kriegst du das hin? Oder wie vermittelst du dem, dass er dann weiß, das ist jetzt auch vielleicht einfach was anderes, als wenn ich mit Mama den Vormittag zu Hause verbringe?
Also das ist eigentlich auch was einfach sich einspielt.
Ja.
Klar gibt es so Dinge, wo man irgendwie gucken muss. Also jetzt zum Beispiel habe ich darauf geachtet, dass es findet ja in seinem Zuhause auch statt, die Betreuung, dass aber in dem Bereich, wo die Kinder halt hinkommen, die Tageskinder hinkommen, ausschließlich Spielzeug ist, zum Beispiel Spielsachen, Spielmaterialien, die nicht von ihm sind.
Ja.
Also dass das einfach die Dinge sind, die für alle Kinder da sind. Mhm. Das ist so ein Teil und das war selbstverständlich. Also das wurde gar nicht groß hinterfragt.
Das ist wahrscheinlich einfach so, wenn dann auch die Kinder kommen, dann ist halt jetzt der Moment, wo die anderen auch da sind.
Genau.
So, ne?
Ein klares Gruppengeschehen,
ja.
Die Kinder kommen an, auch da wieder, ne, die festen Abläufe, wenn die Kinder angekommen sind, dann den Morgenkreis. Und das ist auch für ihn dann ein ganz eigenständiger Alltag.
Vermisst er das manchmal, wenn jetzt Wochenende ist oder so? Also merkst du das oder ist das dann auch in Ordnung, dann ist wieder alles anders?
Wochenende merke ich das nicht so, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe und keine Betreuung anbiete, dann fragt er schon mal auch nach den anderen Kindern. Und manche Dinge werden so übernommen. Also zum Beispiel, wenn die Spielzeit zu Ende geht, dann stimme ich das immer mit einem Lied an und das aufgeräumt wird. Und das sind wir bei den Skripten. Das fordert er dann auch ein, wenn wir privat spielen und aufräumen und okay. zum Essen gehen. Oder
so. Dann, ja. Also da möchte er, das würde sich das Lied zum Beispiel wünschen genau. oder so. Und das jetzt ist an. Ja. Okay, und wann ist das immer bei euch? Während der Tagespflegezeit, also wann ist das immer, gibt es, ist es immer eine bestimmte Uhrzeit oder wenn das Lied zum Beispiel kommt oder wenn die kurz bevor die abgeholt werden oder wann ist das normalerweise bei dir?
Also das Aufräumlied gibt es hauptsächlich in zwei Situationen. Einmal morgens ist erstmal so eine Ankommenphase, wenn die Kinder nach und nach kommen und dann ist so ein Freispiel. Und dann schließt das aber ab und geht über in den Morgenkreis. Und da ist dann zum Beispiel, wenn diese erste Spielphase beendet wird, dann kommt das Aufräumlied und man setzt sich dann zusammen zum Singen und zum Begrüßen. Und dann nach dem Frühstück ist auch wieder Freispiel, beziehungsweise halt wir gehen eigentlich immer nach draußen. Und wenn es dann da sich auch wieder dem Ende neigt und das Mittagessen als nächster Punkt ansteht, kommt auch das Lied wieder zum Einsatz.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass dir Sachen leichter fallen, als Tagesmutter durchzusetzen, als Mutter? Zum Beispiel, ich bin jetzt mit 5 Kindern unterwegs und wir, keine Ahnung, machen eine kleine Wanderung um die Ecke zum Spielplatz oder so, irgendwie sowas. Klappt super, aber mit meinen eigenen beiden Kindern Chaos. Ein blödes Beispiel, so.
Also mir fällt jetzt gerade ad hoc tatsächlich kein Beispiel ein, wo ich das so sagen könnte.
Dann ist das wahrscheinlich einfach so sowieso deine Art, also wie du es machen würdest, ne? So. Weil mit den Ritualen, was du gesagt hast, auch mit den Liedern und so, ich glaube, dass wenn man auch eine pädagogische Ausbildung hat und sich damit beschäftigt, ist das grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn man das bei seinen Kindern anwenden kann. Ich habe eine Freundin, die ist Erzieherin und sie hat auch einen Sohn und ist alleinerziehend und hat auch, um sich einfach den Tag so zu strukturieren, also jetzt ein Beispiel oder zwei, sie hat einmal, macht das bei ihrem Sohn immer so, dass sie so einen selbstgemachten Bilderkalender hat, wo sie abends immer sagt, dann zum Beispiel morgens, ich bring dich zur Kita, dann holt die Oma dich ab, dann gehen wir zum Sport und dann machen wir das, also dass er das in Bildern immer sieht und dann zum Beispiel weiß, so ist mein Tag morgen, ne? Oder dann gehe ich zu der Freundin spielen oder so. Und sie macht das zum Beispiel sie hat zweimal am Tag einen Wecker. Einmal morgens, wenn die aus dem Haus müssen, also dass der Wecker klingelt, dass die wissen, jetzt, wenn das Geräusch ist, müssen wir uns anziehen, dann müssen wir raus. Und sie hat dasselbe Geräusch auch für abends, jetzt müssen wir uns anziehen. Also jetzt ist, also umziehen, jetzt ist Abendzeit, jetzt muss der Schlafanzug angezogen werden. Und das stellt der nicht mehr in Frage, weil das einfach immer so ist. Ich finde das mega, aber ich habe es nicht gewusst, dass man das machen kann. Aber das ist, glaube ich, so grundsätzlich diese Rituale, dieses das, was den Kindern Sicherheit gibt. So ein paar Sachen, wenn man das auch in seinen Familienalltag einbaut, ist das, glaube ich, erleichternd, ne? In einiger, vieler Hinsicht so, oder?
Ja, absolut. Also es gibt natürlich auf der einen Seite den Kindern die Sicherheit, aber auch den
Eltern. Einem selbst.
Ja. Und ich finde auch wichtig, dass man ein Bewusstsein hat für Übergänge. Also dass es mag noch so nichtig sein, die aber dann vielleicht zu, ich glaube, du hast gerade Trara führen. Und
so, wir gehen jetzt nach Hause, anziehen, ne? Irgendwie von einer Freundin oder sowas. Wieso denn jetzt? Wir spielen doch gerade, ne? Von jetzt auf gleich, das ist zum Beispiel ja oft blöd für Kinder.
Genau, ja, alles, was sagt, so plötzlich passiert, was nicht so gut überschaubar ist, wenn sie jetzt.
Genau.
Oder auch einfach gerade total engagiert irgendwie im Spiel sind oder noch eben was zu Ende aufbauen müssen. Auch wenn man es eilig hat, ist es schwierig, das dann einfach so ad hoc zu beenden. Sei es vielleicht auch den Schuh selber aufzumachen. Was dann vielleicht länger dauert, aber wo man dann am Ende halt einfach von profitiert und es dann unter Umständen doch schneller geht als mit dem vielleicht Theater, was dann entstehen kann.
Oder selber, komm, ich mach das jetzt selber, es dauert mir zu lang. Ne? Also das ist auch nicht gut. Jetzt aus deiner Erfahrung, also dein Wunsch war da, du wolltest das gerne machen. Wie ist es vom Wunsch bis zur Realisierung gekommen? Also als du hast dir gesagt, der Wunsch war irgendwann gefasst, ich möchte als Tagesmutter arbeiten. Wo hast du angefangen, diesen Wunsch in die Realität umzusetzen und wie? Was waren da für Schritte notwendig?
Also erstmal hat es tatsächlich auch noch ein bisschen gedauert von, ach, das ist ein tolles Berufsfeld, bis hin, ich mache das jetzt. Und dann waren ja noch so kleine Hürden wie Corona. Die Corona-Zeit kam dazwischen. Dann auch das zweite Kind. Mhm. Also auch erstmal dann geguckt, okay, ab wann ist es machbar? Und ja, und dann habe ich mich beworben beim Diakoniewerk Essen für die Qualifizierung.
Warum hast du dich dafür entschieden? Also woher wusstest du, dass die das anbieten? Also gibt es auch andere Träger oder wie bist du an die gekommen?
Es gibt auf jeden Fall noch andere Träger in Essen. Und ich habe einfach mich im Internet halt schlau gemacht, wo gibt's das, wer bietet das an, zu welchen Zeitpunkten, was für mich auch in Frage kommt. Und ich wusste, dass, oder meine Schwester hat auch mal beim Diakoniewerk gearbeitet und wusste halt so ein bisschen so, wie die so arbeiten. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und deswegen war ich dann auch sehr zufrieden, dass es da geklappt hat.
So, dann bist du da, gab es wirklich so ein Bewerbungsgespräch mäßig oder wie war das?
Genau, es war zunächst eine schriftliche Bewerbung und dann gab es so ein Eignungseinschätzungsgespräch, also ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch. Da sind dann die beiden Kursleiterinnen für die anstehende Qualifizierung zu mir nach Hause gekommen. Ja, und dann hat einfach ein Gespräch stattgefunden, auch über die Motivation, warum möchte ich das machen. Und aber auch gewisse Fragen, also so Fallbeispiele, die ich dann beantwortet habe.
Und also wurde auch dann geguckt, passt das mit deinem Zuhause? Also gibt es da irgendwie bestimmte, wahrscheinlich gibt es die so Parameter, also Voraussetzungen, dass man das zu Hause machen kann oder kann man das immer zu Hause machen? Oder was ist da notwendig?
Also da gibt es ganz klare Vorschriften, Regelungen, die man einhalten muss, die Räumlichkeiten hergeben müssen. Und das hat aber in dem ersten Gespräch jetzt noch nicht so die Rolle gespielt. Das kommt dann später, wenn man seine Konzeption schreibt und die Räumlichkeiten anmietet oder irgendwo einsteigt, um dann die Pflegeerlaubnis zu bekommen.
Und dann musstest du eine Art Zusatzausbildung, Qualifikation machen. Was kam dann auf dich nochmal zu, also weiterbildungsmäßig?
Also da stand dann erstmal die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson an, durch das Diakoniewerk. Und das geht ein Jahr bevor man in die Tätigkeit startet, mit sehr intensiven Blockwochen. Wo auch zu diversen Themen wirklich Fachfrauen, Fachmänner als Referenten geladen worden sind, die einem wirklich ein sehr umfangreiches pädagogisches Wissen vermittelt haben. Und also da konnte man sehr, sehr, sehr viel mitnehmen, schon in diesem ersten Kursteil. Dann steht am Ende eine Art Prüfung an, Lernergebnisfeststellung, die einen schriftlichen und einen mündlichen Teil hat. Der schriftliche Teil ist die Erstellung der eigenen Konzeption, die dann auch beim Jugendamt eingereicht wird. Und eine mündliche Prüfung, wo man sich ein Thema frei wählen konnte, was man dann vor der Gruppe und auch noch den Kursleiterin und noch einer Mitarbeitenden von der Diakonie vorgestellt hat, präsentiert hat.
Und musst du diese Ausbildung, musst du die selber bezahlen oder wird die übernommen?
Da gibt es die Möglichkeiten bei uns hier in Essen, dass es eine Kostenübernahme gibt über das Jugendamt. Das wird beantragt und ich persönlich habe noch nicht mitgekriegt, dass es nicht genehmigt wurde. Allerdings mit dem kleinen Zusatz, die Stadt Essen investiert in uns und möchte dann natürlich auch gerne die Betreuungsplätze hier in Essen haben, sodass man 5 Jahre dann in Essen tätig sein sollte.
Aber hättest du gedacht, du willst mal in einer anderen Stadt das machen? Das war wahrscheinlich für dich klar, oder? Also war das jetzt eine Hürde oder nö? Also
nein, das war für mich einfach nur so, eine Information. Ja. Ich hatte vor, in Essen zu arbeiten.
Okay, also mit anderen Worten, wenn die ausbilden in ihrer Stadt, wollen sie die Plätze auch dann da haben. Klar, genau, kannst du ungefähr sagen, was kostet die Ausbildung oder was gibt dieses Jugendamt dazu? Kannst du dich noch erinnern?
Ach, also eine genaue Zahl würde ich jetzt ungern formulieren, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, aber ich glaube, es waren knapp 5.000 Euro.
Und die hat dann auch das Jugendamt übernommen?
Genau.
Okay.
Also ich glaube, es gab einen kleinen Eigenanteil.
Aber der ist machbar.
Der ist machbar, absolut.
Und für die ist auch Win-Win, weil die die investieren in neue Tagesmütter oder Tagesväter und so passt das so. Und dann hast du dich aber erstmal entschieden, woanders zu gucken oder woanders zu arbeiten, als es zu Hause zu machen. Warum?
Es war einfach erstmal so die Suche, hatten wir gerade schon kurz angerissen, passende Räumlichkeiten zu finden.
Mhm. Hättest du sonst auch gern angemietet?
Ich war da ganz offen. Also okay. ich hätte angemietet, ich hätte mich vielleicht mit jemandem aus dem Kurs noch zusammengetan. Also ich war da ganz, ganz offen der ganzen Möglichkeiten. Mhm. Und dann wurden aber auch dem Diakoniewerk Plätze quasi gemeldet oder Tagespflegen gemeldet, die jemanden suchen, der noch dazukommt, vielleicht weil der vorherige Partner irgendwie aufgehört hat. Mhm. Und und dann habe ich da einen Kontakt hergestellt und man hat sich kennengelernt und dann habe ich gedacht, auch eigentlich, ich glaube, das könnte gut passen und habe das dann gemacht.
Es ist vielleicht auch manchmal grundsätzlich nicht schlecht zu gucken, wie läuft das so? Also dann kann man sich ja auch nochmal was anderes anschauen und so. Ne? Aber war dann auch eine Recherche vorher für dich wichtig, zu gucken, oder wie findet man das überhaupt heraus? Werden Kinder gebraucht, also wird das gebraucht in meinem Stadtteil zum Beispiel oder wo ich das anbieten will? Weil das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Also es ist ja eher, denke ich mal, so, dass die Leute in der Nähe wohnen und vielleicht gerne zu Fuß die Kinder hinbringen oder wie auch immer, also der Bedarf. Wie hast du den herausgefunden?
Damit habe ich mich eigentlich schon während der Qualifizierung auseinandergesetzt, weil wir alle einen Businessplan schreiben mussten. Mhm. Und da ist auch ein Teil, sich damit auseinanderzusetzen, wie ist der Wettbewerb in dem Stadtteil, wo ich arbeiten möchte.
Wie findet man das heraus?
Über verschiedene Kanäle. Also man kann ganz einfach googeln, man kann über Little Bird gucken, wo gibt es was.
Das ist das hier in Essen. Ich weiß, haben auch andere Städte, aber es gibt auch unterschiedliche Buchungssysteme. Bei Little Bird ist das hier, da muss eigentlich jeder Essener, der Kinderbetreuung möchte, sich darüber anmelden. Ne? Aber ging es denn theoretisch auch so, dass ich direkt, wenn ich sage, Mensch, ich kenne dich jetzt und ich finde das toll, wie du das machst, ich möchte auf jeden Fall, dass du meine Tagesmutter bist für meine Kinder. Könnte ich mich auch bei dir dann direkt anmelden oder geht das wirklich nur über Little Bird?
Also bei der Tagespflege geht das auf jeden Fall auch einfach im direkten Kontakt. Man ist zum Beispiel im Internet vertreten, man ist bei den Trägern gelistet, wenn man jetzt freie Plätze hat. Und so kommen dann Kontakte zustande, Mund-zu-Mund-Propaganda.
Oder wenn sich das Geschwisterkind anmeldet und ich habe schon ein Kind bei dir zum Beispiel so.
Genau,
ne?
Ja.
Weil ich weiß, das fand ich noch immer echt schwierig bei der Kita, dass wir nicht wussten, ob das beim zweiten Kind so gut klappt. Also weil die immer gesagt haben, ja, Little Bird müssen sie, da gibt es diesen einen Termin, dann kommen die Nachrichten und auch, wir waren ja jeden Tag da. Ne? Ich hätte gern mal so, ja, klappt oder so. Nichts, gar nichts, dass man keiner mir in meine Augenzwinkern gegeben hat. Das war wirklich stressig. Also für mein zweites Kind und meinen Berufseinstieg, ich weiß, dass wir dann erstmal auch so geplant haben, wir überbrücken das irgendwie mit Oma, Opa und wir puzzeln, weil ich einfach schon wieder arbeiten musste und wollte. Und da hätte ich gerne die einfach psychologisch schon mal gewusst, das klappt ab diesem Datum und vorher schon und nicht irgendwie so kurz. Aber das ist ja toll, dass man das so machen kann. Aber wann war dann für dich der Moment und warum, dass du gesagt hast, ach, ich mache jetzt doch was Eigenes? Und das ist dann letztendlich die auf dein Zuhause gefallen.
Ich persönlich finde einfach, dass die Betreuungsform Kindertagespflege generell sehr schön ist für Kinder unter 3. Mhm. Ich insbesondere finde aber auch, dass die Betreuung von zu Hause sehr, sehr schön ist. Es ist sehr, sehr heimelig und liebevoll und hat mehr was von, man kommt zu jemandem zu Besuch, als in eine Einrichtung zu kommen. Also es ist mein persönliches einfach, was ich daran so schön finde. Und dann haben sich einfach Dinge ergeben. Also wir haben nach Wohnungen geguckt, einfach weil unsere Wohnung zu klein geworden ist und haben dann eine total tolle Immobilie gefunden, wo sich dann halt auch angeboten hat, das von zu Hause überhaupt zu machen. Das wäre vorher nicht gegangen. Und und dann war das ganz schnell klar, ja, dann haben wir das Glück gehabt, das auch zu bekommen.
Da hat das Universum mitgespielt.
Ja, so, ne? Genau.
Und gibt es dann tatsächlich bei euch zu Hause einen Raum, der nur für die Tageskinder da ist? Also ist dann wirklich so auch ein Arbeitsraumzimmer, wie auch immer, dafür da? Oder wird alles einfach unterschiedlich genutzt, je nachdem, wie es gebraucht wird?
Es gibt auf jeden Fall einen separaten Raum, den müssen wir auch haben. Mhm. Also einen separaten Bereich, wo die Kinder schlafen. Der muss eine gewisse Größe haben, mhm, und jedes Kind muss sein eigenes Bettchen haben. Genau.
Für welche Betten hast du dich da entschieden? Wie sehen die aus? Was sind das für welche?
Das war eine sehr schwierige, mhm, Überlegung, welche da irgendwie so das Schönste, Beste und Praktischste, mhm, sind. Ich habe jetzt so Betten von Veko, mhm, so Weichschaum.
So Schaumstoff, so ganz Betten, niedrige.
So, genau, so niedrige, die aber an den Seiten eine geschwungene Form haben, mhm, dass die Kinder einmal gut selbstständig, mhm, rein und raus klettern, mhm, können. Und die sind stapelbar und durch diese geschwungene, mhm, Form aber auch im gestapelten Zustand belüftet.
Ah, guck mal, haben sich weiterentwickelt. Weil ich weiß nämlich auch noch, als ich das erste Kind bekommen habe, war immer nur Gitterbettchen. Meine Kinder fanden das miserabel, wollten nie im Gitterbettchen sein. Und in der U3-Gruppe in der Kita gab es dann auch diese Schaumstoffbetten sozusagen. Fand ich super, weil auch aus den genannten Gründen weich und man kann selber rein und raus und so. Und das habe ich dann nachgebaut, weil das gab es für die Kitas nur, die waren A, für uns zu teuer und auch nur in so bestimmten Farben. Und ich weiß noch, wie ich dann Schaumstoff bestellt habe, zusammengeklebt, dann so ein Grau mit weißen Sternchen, so ein Dings. Und dann, das haben wir ganz lange gehabt, dieses Bettchen. Das war super. Also die finde ich richtig, richtig gut. Ist eine schöne Erfindung. Jetzt gibt es die offensichtlich auch noch in einer schöneren, runderen Form und so. Aber ja, das finde ich cool. Und genau, die haben einfach, ich finde einfach nur Vorteile. Ich verstehe die anderen Betten nicht. Aber das ist halt auch so persönliche Sache, ne? Ja, witzig. Also dann hat das geklappt für dich. Und gibt es, also grundsätzlich machst du auf mich den Eindruck, dass du wirklich da total das gefunden hast, was dir gefällt. Also ich würde dir meine Kinder blind anvertrauen, nur nach diesem Gespräch, weil du einfach dann die Art, die du ausstrahlst, so, ne? Möchte auch Goldtröpfchen ausprobieren. Also jetzt sind die halt schon raus aus dem Wald. Aber es gibt ja auch Herausforderungen. Es gibt ja auch manchmal Tage, die krass sind. So, was sind, vielleicht kannst du ein Erlebnis sagen, wo, wenn es gibt, vielleicht sagst du auch, nein, gab es nicht noch nie, aber wo man dann auch selber an die Grenzen kommt und dann zum Beispiel keine Kollegin hat, wo man sich jetzt mit absprechen könnte oder sagen, oder kannst du jetzt gerade mal, weil du bist nur verantwortlich für die jetzt alleine. Was machst du dann?
Also das ist total situationsabhängig. Es gibt immer irgendwie herausfordernde Tage. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass vielleicht ein Kind total müde kommt, weil es zahnt, mhm, und schlecht geschlafen hat. Dann natürlich irgendwie schlechter ins Spiel findet, viel Körperkontakt braucht und nicht wie sonst um 12 schläft, sondern schon früher müde ist. Und da bewahre ich mir auf jeden Fall immer so die Flexibilität, mhm, meinen Alltag dann auch einfach mal spontan umzustrukturieren und einfach den Bedürfnissen anzupassen. Kann sein, ich habe jetzt irgendwas geplant an einem Tag, irgendwie was ich gerne mit den Kindern machen wollte, aber dann passt es nicht. Und ja, aber dann ist es nicht schlimm. Also, mhm, ich glaube, so fünfe gerade sein zu lassen und einfach offen der aktuellen Gegebenheiten zu reagieren, nimmt einem da schon sehr, sehr viel Stresspotenzial raus und macht es dann einfacher. Mhm. Oder, mhm, Kinder haben ja auch ein ganz eigenes Konfliktverhalten, meinst eins. Die ganze Wucht der Gefühle trifft die und damit muss irgendwie umgegangen werden. Und das kann sich auch schon mal an manchen Tagen halt ein bisschen mehr ballen. Das ist natürlich dann anstrengender. Aber auch da ist mir wichtig, mir trotzdem die Zeit zu nehmen, um zum Beispiel in solchen Situationen Gefühle zu begleiten, weil das sehr, sehr hilfreich ist.
Wie achtest du auf die Wahl der Kinder, die Neuen, die dazukommen? Also es wäre ja immer schön, wenn man eine homogene Gruppe hat, aber das weiß man ja nicht immer. Es kann ja auch manchmal nicht klappen. Wie versuchst du da, die Auswahl zu treffen?
Das ist manchmal tatsächlich irgendwie schwer, vor allem, mhm, wenn man mehr Anfragen hat als Plätze. Mhm. Ich treffe mich immer mit jedem, der anfragt und der Interesse hat. Also mir ist ganz wichtig, die Menschen erstmal kennenzulernen, einfach in einem lockeren Gespräch und die gucken sich die Räumlichkeiten, mhm, an, weil es ist auch genauso wichtig, dass die Eltern sich gut mit mir fühlen und, mhm, mit den Räumlichkeiten und mit meinem pädagogischen Angebot. Mhm. Und dann ist es eigentlich auch irgendwo so ein Bauchgefühl, weil es ist eine enge Zusammenarbeit, ja, auch mit den Eltern und dann auch einfach sehr, sehr wichtig, dass man gut miteinander klarkommt, dass man das Gefühl hat, da kann man eine gute Basis schaffen, mhm, einfach um eine schöne Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Aber die Freiheit hast du auch. Also du könntest jetzt, wenn du jetzt merkst, das würde gar nicht gehen, aus was auch immer für Gründen, dann kannst du auch sagen, Es gibt Möglichkeiten zu sagen, das geht, musst nicht. Also du musst nicht annehmen sozusagen.
Nein, nein. Auf keinen Fall. Also ich kann ganz frei entscheiden, auch wie viele Plätze ich vergebe. Ich bin jetzt nicht in Anführungsstrichen gezwungen, 5 Betreuungsplätze zu vergeben. Das ist das Maximum, was wir dürfen. Aber ich kann auch sagen, dieses Jahr vergebe ich 3 Betreuungsplätze. Oder den Umfang der Stunden kann ich auch frei entscheiden, welche Betreuungszeiten ich da anbiete.
Das ist ja auch total wichtig für die Eltern halt auch so. Wie machst du das? Also welche Zeiten bietest du an und wo merkst du, da ist mehr Bedarf oder da ist, keine Ahnung, da könnte man auch noch was machen. Also wie ist das so mit den Uhrzeiten? Was wünschen die Eltern sich? Was bietest du an?
Also meine Betreuungszeiten sind von 7 bis 15 Uhr. Und da merke ich schon, dass auf jeden Fall der frühe Start schon sehr wichtig ist, weil viele Eltern um 8 anfangen zu arbeiten. Die wenigsten haben irgendwie Gleitzeit oder starten erst um 9. Ja. Also der frühe Anfang ist wichtig, der ist gefragt. Und dann würde man ja auf 39 Wochenstunden irgendwie kommen. Das im vollen Umfang braucht das nicht jeder. Also da kann es auch sein, dass eine Familie sagt, ja, also so 35 Stunden reichen uns auf jeden Fall auch.
Das geht auch? Also das kann geht man dann, auch. Also es ist nicht wichtig, dass jetzt alle um 15 Uhr abgeholt werden. Man kann auch einer sagen, ich würde gerne mal freitags um 1 Uhr abholen. Geht auch? Oder würdest du sagen, nee, ist blöd, weil wegen der Gruppe ist besser, wir machen das zusammen?
Also Ausnahmen sind eh immer möglich. Ob es jetzt ein Arzttermin ist oder wir fahren eine Stadt weiter, die Oma besuchen. Ja. Das ist immer möglich. Das kann man ganz einfach und unkompliziert besprechen. Wenn das jetzt so ist, dass regelmäßig nicht bis 15 Uhr, sondern nur bis 13 Uhr Betreuung gebraucht wird, dann werden die Betreuungszeiten halt auch so in dem Betreuungsvertrag festgehalten.
Was ist dir persönlich am liebsten? Also ist dir auch am liebsten, dass die Gruppe zusammenbleibt? So, ist das für dich einfacher? Oder ist es egal, auch wenn dann ein Kind mal schon mal weggeht, ist keine Unruhe bei den anderen, weil die merken, da wird schon jemand abgeholt?
Ich finde nicht, dass das ein großes Problem ist, solange ein gewisser Teil des Tages strukturiert abläuft und dass alle Kinder zum Morgenkreis da sind und zum Frühstück, dass dann nicht währenddessen noch irgendjemand kommt, und genauso sollte die Schlafenszeit unberührt bleiben. Also wenn es sein muss, kann man davor abholen. Kann auch den Ablauf dann stören, weil das sehr nah beieinander alles liegt und ein fließender Übergang ist. Und nach dem Schlafen, wenn die wach werden, dann ist es eigentlich immer so, dass ein paar Minuten zwischen den Eltern liegen, die zum Abholen kommen.
Da nochmal eine Frage zu, werden die eigentlich alle zur gleichen Zeit wach oder ist es unterschiedlich und ist es immer gleich? Also weißt du schon, ach, der schläft eine Stunde, die schafft 2 oder so, keine Ahnung?
Das ist ganz individuell. Also die Länge des Schlafes, also ein Kind, was ich aktuell in der Betreuung habe, der wird exakt auf die Minute nach 40 Minuten einmal wach. Immer. Also ich glaube, dass es vielleicht der Übergang von der Einschlafphase in die nächste ist. Und dann weiß ich halt schon Bescheid, okay, aber dann reicht es auch aus, einmal reinzugehen, vielleicht kurz auf den Arm, und dann schläft er auch nochmal ein und weiter. Und bei einem anderen Kind weiß ich 1,5 Stunden.
Ja. Musst du auch manchmal wecken? Passiert das auch schon mal, dass die dann einfach, jetzt ist aber gut, also irgendwie jetzt wollen wir weitermachen? Oder würdest du die dann einfach lassen, weil müde ist müde und Schlaf ist Schlaf?
Generell finde ich das sehr, sehr wichtig, dass die Kinder ausreichend schlafen. Vor allem ist der Alltag bei mir ein anderer und anstrengender und verlangt den Kindern mehr ab als jetzt zu Hause. Manchmal muss ich die Kinder wecken, wenn sie wirklich so lange schlafen, dass in 10 Minuten Mama oder Papa zum Abholen kommen. Ja. Genau, mache ich aber sehr, sehr ungern. Also in der Regel lasse ich die Kinder gerne schlafen. Und genauso, wenn ein Kind schon viel früher einfach müde ist. Also ich halte keine Kinder wach. Wenn die müde sind, dürfen sie schlafen.
Kannst du sagen, was du vorher beruflich gemacht hast? Einfach nur Interesse halber. War das auch was im sozialen Bereich oder hast du was ganz anderes gemacht?
Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich war im kosmetischen Bereich selbstständig.
Und jetzt in dem Vergleich, also alter Job, neuer Job, warum gefällt dir der neue Job besser?
Weil es einfach eine viel, viel schönere und wichtigere Aufgabe ist. Also da steckt viel mehr von mir drin, von meiner eigenen Motivation, von meiner Überzeugung und Herz. Ja.
Das hört man auf jeden Fall heraus. Ganz lieben Dank für die vielen schönen Schilderungen. Also ich merke und spüre neben dem Gesagten die Schwingungen, die hier zwischen den Mikros sind, dass du das wirklich gerne machst, also wirklich mit Herzen dabei bist. Und es ist ja dann eigentlich auch schön, dass du dann so eine zweite Bestimmung gefunden hast, ne? Weil ich bin mir sicher, dass du das Kosmetikerin auch mit Herzblut gemacht hast. So, aber eigentlich, wenn es vorher nicht klar war, dass dann so nochmal so eine Intuition kam oder halt irgendwie eine Möglichkeit für dich auch einfach nochmal was anderes zu machen.
Ist ja auch toll. Absolut. Also ich fühle mich auch jetzt wirklich total angekommen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den Job so machen kann. Und ich kann wirklich sagen, ich habe den schönsten Job der Welt.
Cool. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Danke für die ganzen, für die ganzen Details und Backstage-Berichte, vor allem zum Schlafen. Ich glaube, da haben viele große Ohren bekommen. Euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es weiter, verteilt ein paar Sternchen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Bitte sehr gerne melden. Und vor allem, wie immer am Ende, niemals vergessen, ihr Eltern, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.